Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Die Aufdeckung eines rechten Netzwerks in der NRW-Polizei erschüttert weiterhin nicht nur das Bundesland selbst, zumal es längst nicht der erste solche Fall ist. Vor Ort will der Innenminister jetzt aber gegensteuern und er sollte sich dazu im Landtag äußern. Wir werden uns gleich schildern lassen, was er genau gesagt hat. In Berührung gekommen mit rechtsextremen Strukturen ist in der Vergangenheit auch Janine Wissler, im negativen Fall als Opfer sozusagen. Die linken Fraktionschefin in Hessen will an die Parteispitze. Unser Landeskorrespondent hat ihre Arbeit genauer verfolgt. Und wir schildern, wie ein Berliner Messebauer mithilfe des Kurzarbeitergeldes durch die Corona-Zeit zu kommen versucht. Von Einzelfällen war bisher oft die Rede, sobald extremistische Strukturen in der Polizei in Deutschland aufgedeckt wurden. Nach der Bekanntgabe rechtsextremer Chats innerhalb der Polizei in Nordrhein-Westfalen fällt diese Konstatierung aber immer schwerer. NRW-Innenminister Herbert Reul hat das Wort Schande in den Mund genommen und Maßnahmen angekündigt, um derartigen Strukturen und dem Gedankengut dahinter entgegenzuwirken. Dazu hat Reul vor wenigen Minuten noch im Düsseldorfer Landtag Stellung bezogen. Vivien Leue, unsere Korrespondentin vor Ort, hat das beobachtet. Frau Leue, gab es seit gestern denn neue Erkenntnisse?
Nein, kaum. Also es gab tatsächlich die eine Neuigkeit, dass es nun wohl eine weitere Beteiligte an den Chats oder im Polizeidienststelle Mülheim gibt. Das heißt, eine Person mehr, auf die sich nun der Ermittlungsfokus richtet. Aber ansonsten hat Innenminister Herbert Reul im Grunde noch mal sehr emotional darauf hingewiesen, dass
Extremisten haben in der nordrhein-westfälischen Polizei gar nichts zu suchen.
Ja, das ist eben erst gewesen. Ich hoffe, die Qualität war so, dass man es verstehen konnte. Er hat tatsächlich gesagt, wir werden das bis ins letzte Detail aufklären, was dort gewesen ist. Hat dafür auch immer wieder Applaus bekommen. Er hat aber auch gesagt, er versteht nicht, wieso es nicht vorher aufgefallen ist. Vielleicht hören wir da noch einmal ganz kurz rein.
Solche Chatgruppen früher nicht aufgefallen, uns nicht früher aufgefallen, mir nicht früher aufgefallen. Es beschäftigt mich seit dem Tag, seitdem ich weiß, dass es das gibt. Das ging 2012 los. Es ist 2012 nicht aufgefallen. Es ist 2013 nicht aufgefallen.
Ja, und da kam dann tatsächlich die Aufzählung bis 2020, was ist hier schiefgelaufen. Und da hat er gesagt, unter anderem die aktuelle Ermittlung soll das nun aufzeigen.
Und wenn er das eben nur so aufgezählt hat, in Anführungszeichen, wie Sie das gerade geschildert haben, was haben die anderen Parteien, auch vor allem in der Opposition, dazu gesagt?
Ja, die haben gerade dazu gesagt, das reicht eben nicht zu sagen, ja, ich bin jetzt betroffen, dass das nicht aufgefallen ist. Und es geht ja da dann konkret nur um diese Chatgruppen. Aber es gibt ja viel mehr Fälle in Nordrhein-Westfalen, natürlich auch bundesweit, aber nun erstmal auch in Nordrhein-Westfalen. Und da hätte man doch viel früher hingucken müssen. Und sowohl SPD als auch Grüne haben gesagt, hier ist viel zu viel versäumt worden. Die Grünen-Abgeordnete Verena Schäffer wies gerade tatsächlich eben noch darauf hin, dass es ja auch Vorfälle, also mögliche polizeiliche Übergriffe auf ausländisch aussehende Mitbürger gab und dass da auch einfach diese Aussage, dass es bisher nicht hätte auffallen können, selbst nur dieser eine Fall in Mülheim-Essen, dass diese Aussage doch vielleicht so nicht stimmt.
Und von welchen Fällen reden wir da, die es da in der Vergangenheit offenbar immer wieder gegeben hat?
Ja, es gab Anzeigen von Menschen, zum Beispiel eines autonomen Zentrums, das ist eine Art Jugendclub, der auch städtisch gefördert ist, Anzeigen von Menschen, die gesagt haben, wir sind hier grundlos überprüft worden und als wir dann gefragt haben, warum müssen wir denn unsere Ausweise zeigen, sind wir direkt festgenommen worden. Tatsächlich gab es da im Nachhinein auch ein ein Prozess, weil dann die Polizei wiederum gegen diese Menschen Anzeige erstattet hat und die sind freigesprochen worden. Also da hat kein Richter gesehen, dass die sich also gegen die Polizeistaatsgewalt gewandt hätten. Und nun soll es wiederum eine Klärung geben, ob dann andererseits die Polizei sich unverhältnismäßig hier verhalten hat. Also da gibt es sicherlich, und da werden jetzt, das merkt man auch in den sozialen Medien, viele solcher Fälle geschildert. Da gibt es sicherlich in den kommenden Tagen und Wochen noch mehr.
Also vieles aufzuarbeiten in jedem Fall. Und wenn wir nach vorne schauen, da hat ja der Innenminister gestern ja schon unter anderem angekündigt, einen sogenannten Sonderbeauftragten für rechtsextreme Tendenzen einzusetzen, der ihm unterstellt sein soll. Der Mann heißt Uwe Reichel-Offermann. Was genau soll er denn machen?
Ja, erstmal an den Minister, Sie haben es gesagt, direkt unterstellt, an den Minister direkt berichten, wie denn die Lage aussieht. Also ein Lagebild erstellen, wirklich gucken, wie gehen einzelne Dienststellen damit um und wo gibt es eben Fälle, wie ich sie eben geschildert habe. Weil man muss auch schauen, nur wenn man anderthalb Jahre zurückguckt, gibt es gravierende solcher Vorfälle in Hamm, in Aachen, in Duisburg. Also es gab immer wieder Fälle, da war dann von einem mal zwei, drei Polizisten die Rede. Aber jetzt muss eben dieser Sonderbeauftragte nochmal genauer hinschauen, gibt es dort vielleicht doch größere Strukturen.
Und könnte dieser neue Fall auch zu einem echten Sinneswandel in der Politik führen, mit Blick auf rechtsextreme Strukturen in der Polizei?
Na, ich sag mal so, diese Aussprache jetzt hier im Landtag hat Ähnliches gezeigt wie gestern auch schon die Pressekonferenz, nämlich, dass es kein Zurück mehr gibt für den Innenminister und für die Landesregierung. Die haben jetzt tatsächlich in so klaren Worten gesagt, sie werden alles bis ins kleinste Detail aufarbeiten und werden keine Ansätze von Rechtsextremismus wie auch anderem Extremismus in der Polizei dulden, dass sie hier jetzt in ihrem eigenen Wort stehen. Und ich gehe davon aus, wenn man sich andere Felder anschaut, in denen sich die Landesregierung engagiert, vor allem Herr Reul, der ist da dann auch konsequent. Ich gehe davon aus, dass es zu einem Sinneswandel tatsächlich führen kann.
Besten Dank für diese Informationen. Vivian Leue war das live für uns in Düsseldorf. Die rechtsextremen Fälle, die neuen in der NRW-Polizei, sie waren heute Thema im Landtag dort. Besonders die SPD schreibt sich ja die Einführung und Wirksamkeit des Kurzarbeitergelds auf die Fahnen als eine Maßnahme, die Arbeitslosigkeit verhindern soll, nicht zuletzt während der Corona-Pandemie. Die Bezugsdauer wurde jetzt auf bis zu 24 Monate verlängert, durchaus gegen den Widerstand in Reihen der Union. Doch was sagen Unternehmen selbst? Welche Erfahrungen machen sie in diesen Tagen mit dem Kurzarbeitergeld? Caroline Born hat in Berlin einen Messebauer getroffen.
Ralf van Aken schiebt ein 3 Meter langes, frisch aufgeschnittenes Holz in die Tischkreissäge. Dabei fliegen Sägespäne durch die Luft.
Das wird eine halbrunde Wandverkleidung. Deswegen schneide ich hier einen Winkel an. Die kommen übereinander, schön aneinandergereiht, miteinander verschraubt und dann wird es eine halbrunde Wand.
Der Tischlermeister steht mit Mundschutz an der Säge. In der Halle befinden sich noch weitere Sägen und Werkbänke. Es sieht aus wie in einer Tischlerei. Doch normalerweise produzieren die Mitarbeiter hier keine Stühle und Kommoden, sondern stellen die Ausstattung von Messen auf die Beine. Doch mit Beginn der Corona-Pandemie sind dem Messebauunternehmen Minger Network alle Aufträge weggebrochen. Anstatt Messen und Events vorzubereiten, konzentriert sich das mittelständische Unternehmen aus Berlin gerade hauptsächlich auf die Werkstatt. Während Arbeitsminister Hubertus Heil die Firma besucht, stehen dort die Maschinen still. Geschäftsführer Ingo Zippel führt den SPD-Politiker durch die Produktionshallen. Dabei berichtet er, wie die Krise sein Unternehmen getroffen hat. Weil alle Veranstaltungen abgesagt worden waren, war sein komplettes Geschäft auf einen Schlag weg. Begonnen hat es mit einer großen Mobilfunkmesse in Spanien.
Die Teams waren schon unten in Barcelona, haben schon angefangen, den Standbau zu betreiben. Und dann kam die Absage der Messe. Und so hat das dann für uns angefangen.
Und die Aufträge waren futsch.
Ja, selbstverständlich.
Ein hoher sechsstelliger Betrag sei ihm damals verloren gegangen, sagt Zippel. Insgesamt geht der gelernte Architekt von einem Umsatzrückgang von über 80% aus. Er führt Heil durch die leeren Büros, in denen normalerweise Projektmanager Veranstaltungen organisieren. Minger Network kümmert sich auf Messen einerseits um alles, was nichts mit Ausstellungsflächen zu tun hat, also zum Beispiel um den Gastronomie- oder Sanitärbereich. Und das Unternehmen baut auch Messestände. Wegen der vielen Veranstaltungsabsagen konzentriert sich die Firma nun auf ein zweites Standbein, die Herstellung hochwertiger Holzmöbel. Doch dafür braucht es neue Maschinen. Und das habe gedauert, so der Geschäftsführer. Beim Überbrücken geholfen habe ihm eine Sache.
Kurzarbeitergeld ermöglicht uns, Zeit zu gewinnen, um unsere Umstrukturierung durchzuführen. Neben Geld ist es eben mit Zeit verbunden. Lieferzeiten für Maschinen liegen manchmal bei 12 Wochen.
Ein Beispiel, das Arbeitsminister Heil später nur zu gerne aufgreift. Das Kabinett hat am Mittwoch beschlossen, die Kurzarbeiterregelung weiter zu verlängern. Die Bezugszeit für das Kurzarbeitergeld soll auf bis zu 24 Monate ausgedehnt werden. Kritik kommt unter anderem von Wirtschaftsforschern. Kurzarbeit erhielte Unternehmen mit veralteten Geschäftsmodellen künstlich am Leben. Heil hingegen kontert, dies sei nicht der Fall. Stattdessen sichere Kurzarbeit Arbeitsplätze.
Ich habe heute hier in diesem Unternehmen gelernt, dass Kurzarbeit nicht Strukturen konserviert, sondern Brücken baut, damit Unternehmen sich in der Krise, zum Beispiel im Messebau, auch erneuern können. Und einer der Inhaber hat mir eben bestätigt, dass es wichtig ist, Fachkräfte gerade in so einer Zeit zu halten, über die schwierige Zeit Brücken zu bauen und dann übrigens auch wieder wirtschaftlich durchstarten zu können.
26 Festangestellte beschäftigt Minger Network, außerdem 4 Auszubildende und über 100 Freiberufler, teilweise hochspezialisiert. Der Anteil der Kurzarbeit variiere, erklärt Geschäftsführer Ingo Zippel. Er habe versucht, niemanden zu weit herunterzufahren. Außerdem habe er sich ins Zeug gelegt, damit alle fair behandelt werden und niemand gehen muss. Dies erfordere aber viel Koordination.
Wir beobachten die Situation monatsaktuell, wochenaktuell, entscheiden danach, wie wir den Folgemonat quasi prozentual setzen, berücksichtigen dabei so ein paar soziale Härten. Und die Entwicklung generell ist so, dass ungefähr 60% der Gesamtsumme der Lohngelder quasi durch Kurzarbeiterunterstützung bestritten wurden. Und in der Zwischenzeit hat es umgekehrt auf 40% ungefähr.
Schritt für Schritt kommt das Unternehmen aus der Kurzarbeit heraus. Die gibt es ohnehin nicht für die 4 Auszubildenden. Einer von ihnen ist Antonin Aha. Der 19-Jährige lernt bei Minger Network Tischler, mittlerweile im 2. Ausbildungsjahr. Für ihn habe sich nicht viel verändert, erzählt er. Weil in der Produktion weniger angefallen sei, habe er mehr Zeit zum Üben gehabt.
Schule hatten wir keine mehr, bis August jetzt. Da hat es erst wieder angefangen. Das heißt, ich habe ungefähr das 2. halbe Jahr vom 1. Lehrjahr keinen Schulunterricht gehabt. Das ist ja die theoretische Begleitung da bei der ganzen Ausbildung. Und die ist halt ausgefallen für ein halbes Jahr.
Ob dies nachgeholt werden kann, weiß er noch nicht. Für den Betrieb habe die Ausbildung Priorität, so der Geschäftsführer. Obwohl das Unternehmen eine schwierige Zeit hinter sich habe, sei er insgesamt einigermaßen zufrieden. Das Kurzarbeitergeld sei schnell und einfach zu beantragen gewesen. Weitere Corona-Hilfen seien für Minger Network jedoch kaum zu bekommen gewesen, weswegen die Firma weitgehend auf Eigenmittel angewiesen war. Bei seinem Besuch nahm der Minister dies zunächst ungläubig zur Kenntnis.
Als wir dann die einzelnen Programme durchgegangen sind, die jetzt seit Corona 1 quasi aufgesetzt wurden, wurden die Augen immer größer und sind gemeinsam zur Erkenntnis gekommen, dass man da wirklich durchrutschen kann.
Trotzdem ist er froh, dass es beim Termin mit Hubertus Heil auch um solche Detailfragen ging, erzählt der Geschäftsführer. Er hat vor gut 15 Jahren zusammen mit Freunden das Unternehmen gegründet, das seitdem weiter gewachsen ist. Am liebsten, sagt er, würde er wieder komplett eigenständig planen, statt auf Fördermittel angewiesen zu sein. Und er weiß, anderen in der Veranstaltungsbranche sei es wesentlich schlechter ergangen. Sein Mitarbeiter Ralf van Aken hat mittlerweile die Wandverkleidung fertiggestellt und fährt nun zur Montage auf die Baustelle. Er wünscht sich, dass schnellstmöglich ein Impfstoff auf den Markt kommt, denn das sei das Einzige, was wirklich helfen könne.
Wie ein Berliner Messebauer mit Kurzarbeitergeld über die Runden kommt, eine Reportage war das von Caroline Born. Janine Wissler ist noch keine 40 Jahre alt. Seit 10 Jahren ist sie für die Linke aber schon im Hessischen Landtag, dort auch bereits länger Fraktionschefin. Bundesweit bekannt wurde sie unter anderem durch Morddrohungen gegen sie von einer ganz offenbar rechtsextremen Gruppe, die anonym auf digitalem Weg solche Drohungen verschickt, wobei die Spur auch zur hessischen Polizei führt. Politisch will Wissler jetzt aber höher hinaus. Sie kandidiert für den Bundesvorsitz ihrer Partei. Ludger Fittkau stellt sie vor.
Der Vogelsberg, ein Mittelgebirge rund 50 Kilometer nordöstlich von Frankfurt am Main. Die linken Politikerin Janine Wissler wandert mit einer Gruppe örtlicher Genossinnen und Genossen auf rund 600 Metern Höhe durch den Wald.
Es ist natürlich schon ganz spannend, einfach zu hören, zum einen, welche Bemühungen es hier gibt, einfach auch um die Biodiversität und um den Naturschutz wiederherzustellen.
Janine Wissler zielt schon lange mit ihrer politischen Arbeit vor allem auf junge, ökologisch aufgeschlossene Menschen, insbesondere in den Städten. Das wird die im südhessischen Langen geborene hessische Linken-Chefin auch als mögliche Bundesvorsitzende ihrer Partei nicht ändern. Wenn die heute in Frankfurt lebende 39-Jährige sich etwa zeigen lässt, welche ökologischen Folgen es hat, dass die Main-Metropole rund ein Viertel ihres Trinkwassers aus dem Vogelsberg bezieht, ist das auch eine Botschaft an ihre Wählerinnen und Wähler in der Main-Metropole. Seht her, ich kümmere mich darum, wie sich der Klimawandel in der Region konkret auswirkt.
Alle zusammen! Gegen den Faschismus.
Vielleicht noch wichtiger als Umweltpolitik ist Janine Wissler der Kampf gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Nachdem die AfD 2018 auch in den Hessischen Landtag einzog, ist diese Partei für Wissler im Parlament zum Hauptgegner geworden. Spöttisch spießt sie etwa Fehler auf, die sie in Anträgen findet, die die AfD im Landtag stellt.
Kleiner Hinweis, weil Ihnen die Bewahrung der deutschen Sprache ja so wichtig ist. Fürsorge schreibt man nicht mit H. Mit Sorge um den Führer hat das nämlich nichts zu tun.
Gar nicht lustig findet es Wissler allerdings, dass sie seit Februar dieses Jahres Morddrohungen des sogenannten NSU 2.0 erhält. Unter diesem Kürzel hatten zuvor schon andere Personen des öffentlichen Lebens, vor allem Frauen, Drohschreiben mit persönlichen Daten bekommen, die zuvor von hessischen Polizeicomputern abgefragt worden waren. Aktuell richtet sich der Hauptverdacht gegen einen Frankfurter Polizisten, der vom Dienst suspendiert ist. Janine Wissler fordert weitergehende politische Konsequenzen.
Dass das weiterhin möglich ist, dass Daten abgefragt werden können und offensichtlich in einem Zusammenhang stehen mit solchen Drohungen, ja, das finde ich wirklich schockierend und das zeigt, dass wir hier ein richtig großes Problem haben. Und das Wichtigste ist, dass man aufhört, das zu verharmlosen, zu vertuschen, zu verschweigen.
Diese Botschaft richtet Wissler auch an Hessens Ministerpräsidenten Volker Bouffier und Innenminister Peter Beuth, beide CDU. Die beiden gingen demonstrativ im Landtagsplenum gemeinsam auf Wissler zu, um angesichts der Drohmails gegen ihre Person Solidarität zu bekunden. Das war mehr als eine pure politische Pflicht der Regierenden. Die linken Fraktionschefin hat sich in mehr als einem Jahrzehnt engagierter Parlamentsarbeit in Wiesbaden quer durch alle Fraktionen viel Respekt verschafft. Dennoch ist die gelernte Politikwissenschaftlerin eine überzeugte Sozialistin. Wissler will,
dass wir als Linke mal deutlich machen, dass die Grenzen zwischen oben und unten verlaufen.
Wissler war bis vor kurzem Mitglied der linken trotzkistischen Splittergruppe Marx 21, die viel Revolutionsromantik pflegt und die deshalb vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Nun hat sie die Mitarbeit in der Gruppe wegen ihrer Kandidatur für den Bundesvorsitz der Linken eingestellt. Ihre trotzkistische Vergangenheit macht Wissler auf der anderen Seite immun gegen jede Verharmlosung der Verbrechen des realen Sozialismus oder einer unkritischen Verklärung der DDR-Geschichte. Denn viele Trotzkisten sind in den stalinistischen Lagern des Sowjetsystems gestorben. Janine Wissler betont, wenn es nach der Bundestagswahl eine realistische Chance für eine Regierung aus Grünen, SPD und Linken gibt, will sie darüber ernsthaft verhandeln. Sie habe das auch schon in Hessen zweimal getan. Die Regierungszusammenarbeit sei damals nicht an ihr gescheitert. Sie plädiert weiterhin für eine großzügige Flüchtlingspolitik und argumentiert,
dass die guten Löhne und die Tarifverträge nicht dadurch gefährdet sind, dass mehr Migranten auf dem Arbeitsmarkt sind, sondern dass der Arbeitsmarkt dereguliert wurde.
Nach dem Brand im Flüchtlingslager Moria in Griechenland setzte sich Janine Wissler deshalb sofort für eine großzügige Aufnahme der Geflüchteten in Deutschland ein. Ihr Herz schlägt links, das heißt für sie immer auf der Seite der Entrechteten.
Berichtet für uns unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau. Wie die Schulen fit für das 21. Jahrhundert gemacht werden sollen, welche Reformen, welche Änderungen es im Schulwesen inhaltlich und strukturell geben muss, das ist gleich eines der Themen bei Campus und Karriere ab 2:35 mit der Kollegin Britta Mersch. Nach den Nachrichten direkt im Anschluss, an dieser Sendung. Und das war's mit Deutschland heute für diesen Donnerstag. Heute mit Peter Sawicki.